Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Wir haben viel zu lange nicht mehr über La Liga gesprochen und das muss sich ändern, vor allem weil mit Real und Atletico Madrid ja schon zwei Mannschaften im Champions League Viertelfinale stehen und mit dem FC Barcelona in wenigen Stunden, wir zeichnen am Mittwochnachmittag auf, eine dritte nachziehen könnte. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr mit dabei seid. Vamonos!
La Liga.
Und hier ist der Mann, der so gut ist, ey, wenn alle sein Level hätten, dann wäre dieser Podcast wahrscheinlich erster. Mein Laula. Genau, da ist er. Mein Laula 1 TV-Kollege Tom Oleming. Hombre! Buenos dias!
Buenos dias, Christoph.
Ja, Tom Oleming, wie geht's und vor allem, wie geht's deinem alten Freund Cristiano?
Ja, Cristiano und ich haben uns jetzt schon länger nicht mehr getroffen, aber mir geht's gut soweit.
Das freut mich. Wir sprechen ein bisschen über La Liga und auch über die spanischen Mannschaften in der Champions League und wir kommen nicht drumherum über Barca, Atletico und Real Madrid zu sprechen. Das sind in der Tabelle ja fast schon, ich will sagen, deutsche Verhältnisse da. Die drei vorneweg und vor allem der Abstand Barca vor Atletico, die Zweiter sind. Nach dem 29. Spieltag 8 Punkte und Real Madrid hat schon 12 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Also ich denke mal, Real Madrid kommt da nicht mehr ran und Atletico wird sich auch schwer tun.
Das denke ich auch. Vor allem hat Atletico ja auch noch den direkten Vergleich gegen den FC Barcelona verloren, müsste also ab sofort 9 Punkte mehr holen als Barca. Bei Real Madrid steht es noch um einiges schlechter und vor allem machen auch die letzten Spiele jetzt nicht so den Eindruck, als könnte sich da noch irgendwas im Saisonverlauf dran ändern.
Beste Offensive bei Barca mit 84 geschossenen Toren in 29 Spielen, zweitbeste Defensive, also da kommt nur Atletico Madrid noch drunter und zwar deutlich drunter. Ja, was zeichnet dieses Barca in dieser Saison aus? Nochmal einen Schritt nach vorne im Vergleich zur vergangenen Saison, als man ja eh schon überragend gespielt hat, Meister geworden ist, Pokalsieger geworden ist und wir dürfen nicht vergessen, die Champions League gewonnen hat.
Ich denke schon, vor allem zeigen sie im Moment eben eine wahnsinnige Konstanz. 37 Spiele ohne Niederlage, Pflichtspiele ohne Niederlage. Dazu eben vor allem die drei Spieler vorne, also Messi, Neymar und Suarez, die sich in wunderbarer Art und Weise eben verstehen und ergänzen und für viele Tore sorgen und eben auch viel, ja, eine gute mannschaftliche Leistung beim FC Barcelona in dieser kompletten Spielzeit. Also abgesehen vielleicht mal vom Start, als sie so ein paar Probleme hatten, wirklich richtig in die Saison zu kommen, war es ein durchweg eigentlich sehr, sehr souveräner Auftritt des Meisters bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, und du hast dann momentan ja, Spiele gegen kleinere Mannschaften, die überhaupt kein Problem darstellen für Barca. Also jetzt 6-0 gegen Getafe am vergangenen Samstag, das ist alles nur Kanonenfutter, oder? Da gibt es wenige Mannschaften, die da irgendwie in einem direkten Duell so einigermaßen hinschmecken können.
Es gibt ab und zu mal Vereine, die versuchen, dagegen zu halten. Getafe zählt da momentan überhaupt nicht zu. Aber da ist Barca momentan schon sehr, sehr stark unterwegs. Egal ob auswärts oder zu Hause, sowohl als auch sind sie momentan so stark unterwegs, dass eigentlich keine Mannschaft ihnen wirklich in Spanien derzeit das Wasser reichen kann.
Oder 4 Ligaspiele seit dem 2-0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal, 2-1 gegen den FC Sevilla, das war knapp, und dann 3 deutliche, 5-1 gegen Rayo Vallecano, 4-0 gegen Eibar und jetzt eben 6-0 gegen Getafe. Ja, wenn du sagst, ein paar Mannschaften versuchen es, wie spielt man denn gegen den FC Barcelona? Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Bayern ja auch in den vergangenen Wochen gesehen, wenn wir den Quervergleich ziehen, man muss sie schon ein bisschen attackieren, man darf sie natürlich nicht voll attackieren und auf Teufel komm raus nach vorne schieben und alles aufmachen, aber man darf halt auch nicht so spielen, wie Werder jetzt zum Beispiel am Wochenende sich einfach nur hinten reinstellen. Wie ist das bei Barca? Kann man das vergleichen? Ist es ähnlich?
Ich denke, es ist ähnlich. Also du musst schon mit einer gewissen Courage auf jeden Fall rangehen, um überhaupt dem FC Barcelona gleich mal zu signalisieren, dass man es überhaupt mit ihnen aufnehmen möchte. Anders als jetzt Getafe beispielsweise, die sich eigentlich schon mit Anpfiff des Schiedsrichters quasi ergeben hatten. Gleichzeitig ist eben auch ein gewisses Risiko da, Beispiel Rayo Vallecano, wenn man es dann zu offensiv macht und Barca versucht, auf Augenhöhe entgegenzutreten. Das ist dann auch, wenn man eben nur nicht das Niveau des FC Barcelona hat, ziemlich deutlich wird. Irgendwo dazwischen ist wahrscheinlich für die kleineren Teams der Weg zu suchen. Er ist nur schwer zu finden, weil eben Barca momentan so stark ist, dass sie, auch wenn der Gegner es ihnen mal schwerer gemacht hat, bislang immer die richtigen Antworten darauf gefunden haben in den vergangenen Spielen. Und deshalb hat es in meinen Augen im Moment eigentlich nur eine Mannschaft mindestens mal der Qualität von in Spanien Villarreal aufwärts eine Chance, tatsächlich den FC Barcelona derzeit zu schlagen. Und beziehungsweise überhaupt Punkte zu holen, was im Moment auch nicht wirklich gelingt.
Und Villarreal aufwärts heißt ja dann Villarreal, Real Madrid und Atletico Madrid. Das sind ja dann die Mannschaften, die du ansprichst mit Villarreal aufwärts. Das ist der Tabellenvierte aktuell. Siehst du eine Schwäche momentan beim FC Barcelona? Sie haben jetzt mittlerweile auch geschafft, Araturan zum Beispiel einzubauen ins Dreier-Mittelfeld. Also er spielt nicht ganz vorne. Klar, da spielen normalerweise Messi, Neymar und Suarez, sondern im Dreier-Mittelfeld auf der Halbposition. Jetzt aber auch gegen Getafe am Wochenende Sergi Roberto mit im Mittelfeld zusammen mit Araturan und Iniesta. Klar, da spielt normalerweise auf der zentralen Position Sergio Busquets. Der hat schon in der Vorsaison gezeigt, dass er einer der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt ist. Iniesta immer noch mit dabei, Araturan eben jetzt eingebaut, die drei vorne brauchen wir nicht ansprechen. Irgendwie eine Schwäche vielleicht in der Viererkette, Innenverteidigung, Torwart?
Rechtsverteidiger. Also weder Dani Alves, der einen guten Dezember gespielt hat, aber seitdem stark abgefallen ist, noch Aleix Vidal, der seit seit Anfang der Transfer-Einschreibemöglichkeit, weil Barca eben dann auch häufiger mal Rechtsverteidiger gespielt hat, haben. Also sie fallen ein bisschen ab. Sicherlich gäbe es Teams, die auch froh wären, wenn sie Dani Alves hätten, die ein bisschen unterhalb von Barcelona stehen. Aber sowohl Dani Alves als auch Aleix Vidal spielen jetzt nicht ihre beste Saison.
Irgendwelche Bedenken? Ich habe es ja schon gesagt, wir sind noch vor dem Champions League Achtelfinale Rückspiel gegen Arsenal, Hinspiel 2-0 gewonnen. Irgendwelche Bedenken, dass Barca da weiterkommt ins Viertelfinale?
Also es müsste schon viel passieren. Also so wie Barcelona im Moment drauf ist, hat es Arsenal verdammt schwer. Das hat ja auch das Hinspiel über weite Strecken gezeigt. Und es würde mich sehr, sehr überraschen, sollte es überhaupt spannend werden.
Hinspiel auswärts, müssen wir dazu sagen, ja auch 2-0 gewonnen. Und das Rückspiel jetzt dann im Camp Nou, die ungeschlagene Serie. Das FC Barcelona hast du ja schon angesprochen. Arsenal müsste nicht nur gewinnen, sondern eben auch mit 2 Toren Abstand gewinnen. Und Lionel Messi im Hinspiel mit 2 Treffern. Ist das immer noch derjenige, den du trotz dem Dreieck oder dem Trio Messi, Suarez, Neymar rausheben würdest vorne? Oder mittlerweile Suarez, Neymar schon mehr als auf Augenhöhe?
Also Messi steht, glaube ich, immer noch ein Stück über beiden anderen. Beide, also sowohl Neymar als auch Suarez, haben in dieser Saison nochmal einen Schritt nach oben gemacht. Gerade Neymar in der Hinrunde, Luis Suarez mehr in der Rückrunde. Suarez ein echter Vollblutstürmer, der, glaube ich, in jeder Aktion irgendwie was draus ziehen kann. Alle drei ergänzen sich wunderbar, jeder hat seine eigene Stärke und trotzdem ist, glaube ich, Lionel Messi derjenige, der nochmal dafür sorgt, dass selbst der Zuschauer in der 27. Reihe sich im Camp Nou bei jedem Ballkontakt von ihm fast schon erhebt, weil dann eben das größte Spektakel geboten ist. Und nicht nur Spektakel, sondern auch eine wunderbare Spielübersicht. Beispielsweise im Spiel gegen Eibar hat er dafür gesorgt, nach 10 Minuten, dass das 1-0 durch Munir fallen konnte, als er einen wunderbaren Ball in Richtung Suarez gespielt hat, den, glaube ich, weder Neymar noch Suarez in der Form spielen könnten. Also er ist mehr als nur ein Goalgetter, der zweifelsohne ist, sondern eben auch noch darüber hinaus quasi so eine Art Spielgestalter beim FC Barcelona, und diese Doppelfunktion beherrscht er da, glaube ich, wie kaum ein Zweiter. Einziges Manko, aber gut, das zählt, oder das gilt auch für die anderen beiden, ist das Elfmeterschießen in dieser Saison, was katastrophal ist beim FC Barcelona.
Deswegen musst du einen Elfmeter passen.
Genau, ja, da haben sie wenigstens 100% gemacht. Mhm. Wobei, das spricht ja auch sehr wieder für den Luis Suarez, den wir in dieser Saison sehen, denn eigentlich war der Pass ja für Neymar gedacht, und der als erstes dran war, war Suarez.
Das heißt,
Er wusste gar nichts davon. Suarez wusste nicht, dass der Ball quer gespielt wird, aber er war trotzdem der Erste, der dran war.
Das heißt, er ist so hungrig und torgeil, dass er da mitmacht.
Ja.
Auffällig bei Barca natürlich, dass es nicht nur mehr Lionel Messi ist. Das war jetzt in den vergangenen Jahren auch schon so mit der Ergänzung von Neymar und dann auch Luis Suarez. Aber wenn man sich jetzt die Tore auch anschaut von Barca, Suarez mit 26, Messi weniger Spiele gemacht, 22, Neymar 20. Also die drei zusammen haben 68 Tore geschossen. Insgesamt der FC Barcelona mit 84 Treffern, Real Madrid mit 83 Treffern. Und dann ist ein Riesenloch in La Liga. 47 Tore hat Athletic Bilbao, das sind die drittmeisten, also ein bisschen mehr als halb so viel wie Barca. Und Atletico Madrid hat nur 45 geschossen, ist aber in der Liga trotzdem Tabellenzweiter. Und kurz, völlig überraschend, Tom Ole, über die Defensive. Auch im Champions League Achtelfinale kommt man mit zweimal 0-0 und dann Elfmeterschießen weiter. Und diese zu Null Serie, beziehungsweise diese zu Null Statistik von Atletico Madrid, die ist einfach beeindruckend. Ja, aber wir haben über die Mannschaft schon oft gesprochen und so unbekannt ist es ja auch nicht, dass die einfach gut defensiv stehen, aber sie scheinen es langsam richtig zu perfektionieren.
Ja, also das ist schon beeindruckend. 12 Gegentore nach 29 Spieltagen und das, obwohl sie schon beide Spiele gegen Real Madrid und beide Spiele gegen den FC Barcelona absolviert haben. Also da kommt jetzt auch nicht mehr so viel, was da großartig an Toren oder Gegentoren fabrizieren wird. Das ist schon beeindruckend stark. Oblak, ein sehr guter Torhüter. Die Viererabwehrkette mit Felipe Luis, Jiménez, Godín und Juanfran steht auch sehr, sehr sicher, unterstützt eben vom defensiven Mittelfeld oder überhaupt von der gesamten Mannschaft. Das ist eben etwas, was auch Trainer Diego Simeone sehr auszeichnet, dass er seine Mannschaft so geschlossen hinter sich bringt, dass eben wirklich jeder bis hin vorne zu Griezmann oder Angel Correa oder wer gerade auch im Sturm spielt, derart mit nach hinten arbeiten, dass Atletico eben so wenig Gegentore bekommen hat. Es ist zwar nicht immer attraktiv, aber sehr, sehr effektiv, was Atletico macht, und das haben sie auch beispielsweise im Derby Madrileño gegen Real Madrid gezeigt, als Real Madrid zu Hause im Bernabeu so gut wie gar nichts eingefallen ist, Atletico die Räume sehr, sehr clever, sehr eng gemacht hat und dann eben diese ein, zwei Situationen hatte, eine davon haben sie genutzt, Griezmann, eben weil Real Madrid nicht in derselben Art und Weise nach hinten mitläuft, James und Kroos haben da bei dem einen Angriff über die linke Seite von Atletico komplett gefehlt. Und den Platz nutzte Griezmann dann aus und sorgte am Ende für das 1-0. Und Real Madrid war zu keiner Zeit der Partie eigentlich wirklich so gefährlich, dass sie drauf und dran gewesen wären, das einzige Tor oder das Tor dann zu erzielen zum 1-1.
Die Defensivstärke ist aber, du hast es ja auch schon gesagt, einfach vor allem Spielphilosophie und Coaching und System von Diego Simeone. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, Courtois haben sie ja verloren. Schon ein bisschen länger her, aber sie haben ihn abgeben müssen. Einen der besten oder damals einer der besten Torhüter der Liga. Innenverteidigung, Außenverteidigung, alles so ein bisschen zumindest geschwächt oder da haben sie Abgänge gehabt und haben das aber doch immer wieder kompensieren können durch Personal, aber wahrscheinlich auch vor allem durch die Philosophie von Diego Simeone und die Spielweise, oder?
Das auf jeden Fall. Also es sind sicher zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal natürlich die Einzelspieler, die du eben brauchst, um solche Werte, wie sie Atletico vorweisen kann, vorzuweisen. Aber das andere ist eben auch, wie du sagst, die Taktik, die dahinter steht oder die Spielphilosophie, die Diego Simeone eben von seiner Mannschaft sehen möchte. Dieses Beißen bis zum letzten Moment oder wie man es auch immer formulieren möchte, dass Atletico eben sehr, sehr zweikampfstark eben auch ist. Sie sind eine Mannschaft, die auch gar nicht darauf angewiesen ist, selbst den Ball zu haben, was eben für ein Team, das so weit oben steht in der Tabelle, eher ungewöhnlich ist. Sie sind ein Team, das den Gegner komplett auflaufen lassen kann, weil es eben sehr, sehr schwer ist, überhaupt mal hinter die Abwehrkette zu kommen oder durch die Mitte sich durchzukombinieren, weil eben ja Atletico derart engmaschig auch in der Lage ist zu verteidigen. Und sie haben jetzt in den letzten Spielen in der Liga sogar gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, selbst das Spiel zu machen. Haben jetzt, glaube ich, dreimal oder zweimal hintereinander 3-0 gewonnen. Das waren rein von der Philosophie her fast ganz andere Auftritte. Da haben sie nämlich selbst probiert, auf Sieg zu spielen. Das kann nicht so auf Zufall irgendwann mal über einen Eckstoß oder so ankommen lassen, sondern haben auch gezeigt, dass sie diese Spielfacette sehr gut beherrschen. Denn Stand jetzt ist es so, dass sie schlimmstenfalls wahrscheinlich Dritter werden, so viel Vorsprung, wie sie auf Villarreal haben. Sind also quasi schon sicher in meinen Augen in der Champions League mit 14 Punkten Vorsprung derzeit und können jetzt eigentlich durchaus versuchen, mit einem Sieg, mit ein bisschen Glück vielleicht, wenn Real Madrid den Clásico gewinnt oder ähnliches, eventuell den FC Barcelona sogar nochmal anzugreifen. Klar, der Weg ist lang, aber Atletico hat momentan relativ wenig zu verlieren und trotzdem kassieren sie, auch wenn sie jetzt offensiver teilweise spielen, zumindest in der Liga, kaum Gegentore.
3-0 Deportivo La Coruña, 3-1 FC Valencia und davor 3-0 auch gegen Real Sociedad. Das waren die Ergebnisse und davor eben dieses 1-0 gegen Real Madrid im Derby Madrileño, das du schon angesprochen hast. Wenn wir uns jetzt die Spiele seit dem 1-2 beim FC Barcelona Ende Januar anschauen, haben sie nur gegen Eibar 3-1 und gegen Valencia ebenfalls 3-1 ein Gegentor kassiert, sonst alles zu 0. Und das ist halt schon unglaublich beeindruckend. Trotzdem nochmal die Frage, eher Meisterschaft, dann nochmal schauen, dass Real Madrid vielleicht Barca die 3 Punkte nimmt im Clásico und dann auf 5 ranzukommen und dann nochmal zu attackieren, wobei du ja schon gesagt hast, direkter Vergleich verloren, als wäre dann wie in der Bundesliga, dass eigentlich Atletico Madrid dann, selbst wenn Barca den Clásico verliert, 6 Punkte mehr holen müsste als Barca in der Saisonendphase, also La Liga oder vielleicht doch mal wieder Champions League. Vor nicht allzu langer Zeit waren sie einmal im Finale.
Ich glaube, es geht fast mehr in Richtung Champions League. Also Liga, auch wenn Barcelona jetzt verlieren sollte gegen Real Madrid, wären es immer noch 6 Punkte, die sie mehr holen müssten. Das ist, so wie Barca im Moment spielt, eher unwahrscheinlich. Und Atletico müsste ab sofort die verbleibenden 9 Spiele alle gewinnen. Ich denke, den Liga sehen sie fast mehr als Wettbewerb jetzt, in dem sie so ein bisschen Spaß haben können, solange sie dann die Punkte auf Villarreal halten und sich sicher für die Champions League qualifizieren, was das Saisonziel für Atletico gewesen ist, also sich als dritte Kraft zu etablieren. Mit ein bisschen Glück kommen sie dann noch oder landen sie auch am Ende vor Real Madrid, die ab sofort 5 Punkte mehr bräuchten bis Saisonende als Atletico. Das wäre dann auch eine kleine Schmach Richtung Stadtrivalen, aber ich denke vor allem, jetzt wo sie im Viertelfinale stehen der Champions League, werden sie vor den entscheidenden Spielen dort ihre Kräfte auf die Königsklasse bündeln. Egal, auf wen sie jetzt nun treffen, aber so wie Atletico immer auch spielt, auch wenn das Spiel gegen, oder die beiden Spiele gegen PSV jetzt nicht gerade die stärksten, auch von der Art und Weise, wie sie es angegangen sind, in meinen Augen, von Atletico in der gesamten Saison waren, sind sie doch eine Mannschaft, die es, glaube ich, jeder anderen in der Champions League gewaltig schwer machen kann. Egal, ob da jetzt nun Barca, Real Madrid, Bayern beispielsweise kommen sollte, glaube ich, ist Atletico zumindest in der Lage, es lange offen zu gestalten. Ob sie nun weiterkommen oder nicht, das müsste man dann sehen, aber Atletico ist auf jeden Fall ein Team, dass man im Viertelfinale, wenn es im Viertelfinale steht, auch reelle Chancen Richtung Finaleinzug geben muss. Das hat uns allein das Jahr 2014 eben sehr deutlich gezeigt.
Da nur mal 1-2 Minuten vom Champions League Sieg ja auch entfernt. Auf Platz 3 in La Liga. Real Madrid, souverän im Champions League Viertelfinale, 2-0 Siege gegen AS Rom. Aber in der Liga deutlicher Rückstand auf Atletico ja schon 4 Punkte und vor allem auf Tabellenführer Barca 12 Punkte. Also ich glaube, da brauchen wir nicht lang diskutieren. Die Liga können sie abschreiben. Um was geht's für Real Madrid in der Saisonendphase und wie schätzt du die Chancen auf einen großen Titel ein?
Schlecht. So wie Real Madrid im Moment spielt, glaube ich, haben sie keine Chance. Also am Wochenende des Palmas, was klar nicht mit der Erstbesetzung auf jeder Position, Casemiro war mit dabei, Lucas Vázquez hat mitgespielt, Benzema fehlt im Moment und James und Kroos sind gleich in Madrid geblieben, weil beide im Moment körperlich einfach weit von ihrer bestmöglichen Form weg sind. Aber so wie Real Madrid oft spielt in dieser Saison, ist es doch im Moment fragwürdig, dass sie dass sie übers Viertelfinale in der Champions League hinauskommen, wenn sich jetzt nicht irgendwie gravierend was ändert. Denn gegen Atletico haben wir es gesehen, da fiel ihnen über 90 Minuten so gut wie gar nichts ein. Gegen viele andere Teams, vor allem auswärts in La Liga, haben wir gesehen, seitdem sie dann die Mannschaft übernommen hat, dass Real Madrid sich extrem schwer tut. Nicht nur beim Spiel jetzt am vergangenen Wochenende in Las Palmas, sondern auch Duelle, die sie teilweise gewonnen haben, wie in Granada, aber das war häufig ein Fußball, der einem fast schon leid tat im Vergleich zu dem, was man sonst in anderen Jahren von Real Madrid gesehen hat. Also wenn sie jetzt so spielen würden wie gegen Las Palmas am vergangenen Wochenende und dann in 3 Wochen in Barcelona spielen oder in 2,5, dann glaube ich, wären sie mit einem 4-0 wie im Hinspiel noch gut bedient. Klar, sie haben jetzt nicht auf ihrem Leistungsmaximum gespielt und haben sicherlich auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber da muss man schon sehr optimistisch sein, wenn man es mit Real Madrid hält im Moment.
Was ist denn das Problem der Mannschaft? Wenn ich mir die Elf im Hinspiel gegen die Roma anschaue, Navas im Tor, Ramos und Varane in der Innenverteidigung, Pepe hat da nicht gespielt, oder hat jetzt im Rückspiel, glaube ich, genau, da hat er wieder gespielt, also Pepe auch noch mit dabei, dann Kroos, Isco, Modric im Dreier-Mittelfeld, Ronaldo, Benzema, James vorne drin, Bale in dem Fall im Hinspiel gegen Rom nicht mit dabei, aber im Rückspiel, glaube ich, hat er gespielt, genau, da war Bale mit dabei, also vom Personal her ist da kein großer Unterschied im Vergleich zur Vorsaison, da muss es dann woanders haken.
Ich denke, es hakt an mehreren Bereichen. Also wenn wir uns daran erinnern, beispielsweise an die Zeit unter Benitez, da war ja zu spüren, es ist ja sehr nach außen gedrungen, dass die Spieler nicht mit Benitez weitermachen wollten, aus diversen Gründen. Dann waren die ersten beiden Spiele so ein bisschen so, als wollte die Mannschaft mal zeigen, was sie tatsächlich kann. Aber das, was mir beispielsweise immer noch fehlt, ist so eine entscheidende Spielidee, die hinter dem steht, was Real Madrid machen will. Die Einzelspieler haben sie ja ohne Zweifel. Atletico hat das in dem Maße, wie es Real Madrid hat, eigentlich nicht. Und trotzdem würden wir, glaube ich, in der Lage sein, genau zu sagen, was die Spielphilosophie von Atletico ist. Und wahrscheinlich auch in der Lage sein, was die Idee hinterm System von Rayo Vallecano ist oder hinterm System von Sevilla und hinterm System von Barcelona sowieso. Aber bei Real Madrid ist auch Zidane bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage gewesen, seinen eigenen Stempel wirklich aufzudrücken. Frage ist, ob er einen hat.
Genau, wollte gerade fragen, wie sieht er denn aus? Oder wo hat er den denn?
Ja, das frage ich mich selbst. Zidane gilt ja als Trainer. Ich habe ein Interview jetzt gehört mit einem sehr gut Bekannten von Florentino Perez, sagen wir es mal so, der gesagt hat, dass vor Jahren oder vor 4, 5 Jahren Florentino ihm gesagt haben soll, er findet es schade, dass Zidane nie Trainer werden will, weil es ihn einfach nicht interessiert. So, dann hat er gesehen, dass Guardiola große Erfolge hat und dann soll er sich entschieden haben, ja, so schwer kann es ja nicht sein, dann mache ich es eben auch. Hat dann seinen Trainerschein gemacht, aber er wirkt im Moment nicht so, als hätte er tatsächlich einen Plan. Jetzt wurde ihm wohl zugesichert, im Sommer kann er nicht nur Trainer sein, sondern darf auch die Mannschaft so zusammenstellen, wie er möchte und darf auch gerne größere Namen vor die Tür setzen, wenn es nötig ist. Bei Real Madrid, wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, oder jetzt allein das, was wir gesehen haben, Ancelotti im Sommer aus welchen Gründen auch immer vor die Tür gesetzt, dann kam Benitez, der eine komplett andere Idee verfolgt, eben sehr auf Kontrolle bedacht ist, rein vom Stil her. Jetzt kommt Zidane, bei dem wir nicht genau wissen, was er tatsächlich möchte. Und ich glaube, die Spieler sind da teilweise auch überfordert mit, beziehungsweise haben es noch überhaupt nicht richtig verstanden, worauf sie hinaus wollen. Und dazu kommt, dass einige Spieler verletzungsanfällig sind. Gar nicht mal das ist so schlimm, sondern dass andere Akteure, wie eben angesprochen, Kroos, James, auf eine körperliche Art und Weise auf mich überhaupt nicht austrainiert wirken. Und zwar austrainiert natürlich auf einem sehr hohen Niveau, aber zumindest nicht in der Lage sind, konstant in diesem Mittwochs-Samstag- oder Mittwochs-Sonntag-Rhythmus ihre Leistungen abzurufen. Was eben auch von Teilen zumindest als Verschulden von Benitez beurteilt wird, da habe ich natürlich auch zu wenig Einblick, um das tatsächlich irgendwie beurteilen zu können. Aber es gibt einige Akteure oder viele Akteure, bei denen es zumindest so wirkt, als wären sie auch körperlich nicht auf ihrem maximalen Leistungslevel.
Wie schätzt du die Rolle von Cristiano Ronaldo momentan ein?
Ja, wenn alle sein Niveau hätten, dann wären sie Erster. Aber nee, also es ist auch nicht seine Saison. Er hat teilweise ganz gute Spiele. Er hat auch teilweise mal Spiele gegen größere Mannschaften, in denen er gut spielt. Aber die Mehrheit gegen in den wirklich wichtigen Spielen war eher ein Ausfall. Das war gegen Barcelona, gegen Atletico, gegen Sevilla oder so. War er jetzt auch nicht unbedingt einer, der sich da gegen die Niederlage im Sanchez-Pizjuan gestellt hatte. Malmö und Espanyol beherrscht er hingegen, wie kaum jemand anders in dieser Spielzeit. Also er alleine würde es wahrscheinlich wollen, aber er ist natürlich auch von einem Kollektiv abhängig. Und die Frage ist, ob er dann eben auch in letzter Konsequenz so viel für das Kollektiv tut, dass das Kollektiv sich dann auch an seine Seite stellt.
So viel also zu den Top 3. Ihr hört den Vorcheck mit Senior Tom Oleming zu La Liga. www.checkpot.fm ist unsere Seite, da gibt's alle Episoden des Vorchecks oder natürlich in eurem Podcatcher. Und ganz explizit, wenn ihr noch am Mittwochnachmittag hört oder am frühen Abend, der Hinweis auf den Mittwochabend, 20.15 Uhr, Live-Check zum Champions-League-Spiel Bayern gegen Juventus zu hören über www.mixlr.com/fetzi6. mixlr.com/fetzi6. Tom Ole ist sicherlich auch mit dabei.
mixlr.com/fetzi6 gebe ich sofort unter meine Favoriten rein.
So ist es. Und sollten wir da mal ein Duell Bayern gegen einen der drei Spanier haben, ab Viertelfinale, dann wirst du nicht
ausgeschlossen.
Genau, ja. Wirst du nicht auskommen beim nächsten Live-Check dann.
Bin gespannt. Ja.
Die Liga besteht natürlich aus mehr Mannschaften als Barcelona, Atletico Madrid und Real Madrid. Vielleicht greifen wir uns noch eine positive und eine negative Überraschung in dieser Saison raus. Vorher aber vielleicht auch nochmal die Frage, in der Vorsaison hatten wir schon so einen leichten Trend weg von diesen Top 3 mit Sevilla und Valencia, die dann noch relativ lange mit dabei waren, zumindest Kontakt hatten. Ist es aus deiner Sicht wieder eine Entwicklung hin zu diesen Top 3 mit Barca, Real und Atletico Madrid oder siehst du da eine Mannschaft, die auf Dauer mitmischen könnte?
Naja, wenn wir uns die Tabelle ansehen, dann ist es ein ziemlich klarer Trend wieder hin zu den Top 3. Villarreal war relativ lange mit dran. Die haben jetzt, so wie im Vorjahr im Übrigen auch, parallel zu der entscheidenden Phase in der Europa League eine Schwächephase, nicht ganz so ausgeprägt wie im Vorjahr, als sie auch noch von vielen Verletzungen geplagt waren. Die haben offensichtlich nicht die Kaderbreite, um in drei Wettbewerben, letztes Jahr waren sie auch noch in der Copa del Rey bis ins Halbfinale, glaube ich, vorgekommen. Sie haben nicht den Kader, um in drei Wettbewerben konstant ihr Leistungslevel zu halten. Ist auch die Frage, ob das tatsächlich gewollt ist. So wie sie jetzt in dieser Saison spielen, haben sie zumindest die Option, sagen wir mal, es lange offen zu halten oder es länger offen zu halten und länger auch eine tatsächliche Bedrohung für Real Madrid oder für Atletico oder wen auch immer zu sein, im Hinblick darauf, den vierten oder den dritten Tabellenplatz zu verlieren und dann Vierter oder Fünfter zu werden. Sevilla hat einen schlechten Saisonstart gehabt. Ich denke, wenn sie den nicht gehabt hätten, sondern so wie sie sonst auch passabel in die Saison reingekommen wären, dann hätten sie jetzt so um die 7, 8, 9, 10 Punkte mehr. Und dann wären sie schon mal eher in diesem Kreis von Barca, von Atletico, von Real Madrid. Ob sie nun in letzter Konsequenz da mitmischen könnten. Ich glaube, in den direkten Duellen können sie großenteils lange dagegen halten. Sind eine der wenigen Mannschaften, die es auch dem FC Barcelona in dieser Saison ziemlich schwer gemacht haben. Letzte Niederlage von Barca war in Sevilla und im Rückspiel haben sie nur 2-1 verloren und waren auch ganz ordentlich mit dabei, auch wenn Barca letzten Endes die bessere Mannschaft war. Und ansonsten Valencia, also so wie ich sie letzte Saison eingeschätzt hätte, hätte ich gedacht, dieses Jahr greifen sie mal Top 3 mindestens an. Und dann blicke ich jetzt auf die Tabelle und bin fast ein bisschen traurig über das, was ich letztes Jahr gesagt habe. Und sehe sie auf Platz 12 mit 34 Punkten. Das ist schon eine der herben Enttäuschung in dieser Saison. Vom Kader her sicherlich eine der Mannschaften, mit die einem zu viel Fantasie hinreißen lassen, aber manchmal ist es mit der Fantasie dann auch ganz schnell wieder ausgeträumt, so wie in dieser Saison.
Sehe ich das richtig, dass dann auch der FC Villarreal auf Platz 4 und ja auch ja, nah dran am Europa League Viertelfinale. Und der FC Valencia auf Platz 12, deine positive Villarreal und negative Valencia Überraschung ist, sind.
Kann man auf jeden Fall so sehen, ja. Also Villarreal sicherlich eine Mannschaft, die, die überzeugt hat in dieser Saison, die gar nicht mal so gut eingekauft hat. Also beispielsweise Samu Garcia und Samu Castillejo, die im Paket für 16 Millionen Euro von Malaga gekommen sind, haben es bis heute nicht wirklich in die Mannschaft geschafft oder haben, wenn sie dann gespielt haben, selten wirklich in dem Maße überzeugen können. Auf anderen Positionen hat es besser geklappt. Cedric Bakambu ist beispielsweise so ein Akteur oder auch Alphonse Areola, den Torhüter, den sie geholt haben, der stark spielt. Aber da haben sie sogar noch ein bisschen was liegen lassen und dafür spielen sie eine wirklich sehr, sehr passable Saison, eigentlich sogar ein bisschen mehr. Sicherlich wieder real positiv und ganz klar negativ für mich in dieser Saison, selbst wenn sie jetzt noch alle Spiele gewinnen sollten, was sie eh nicht machen werden, Valencia. Also sowohl unter Nuno Espirito Santo, aber erst recht unter Gary Neville. Auch von der Art und Weise, wie sie spielen. Gegen Levante jetzt verloren, das Stadtderby, auf eine Art und Weise, die glaube ich, ganz oder halb Valencia oder vier Fünftel von Valencia in tiefe Depression feiern am 18. oder 19. März groß sind. Das macht im Moment wirklich keinen Spaß, Valencia zuzusehen. Und das, obwohl es eine sehr, sehr talentierte Mannschaft ist, die eigentlich genau für das Gegenteil stehen würde, was sie momentan bringen. Und was sie diese ganze Saison schon bringen.
Ein paar Worte zu Gary Neville, der als TV-Experte gefeiert wurde, so habe ich das zumindest mitbekommen, aber dann auch relativ schnell als Trainer gemerkt hat, dass es nicht ganz so einfach ist. Waren ein paar absolute Lowlights mit dabei, aber auch ein paar absolute Highlights unterm Strich. Ja, irgendwie so in der Mitte eingependelt, oder wie ist dein Fazit bis jetzt zu Neville?
Ja, eigentlich nicht mal in der Mitte eingependelt. Also außer Rapid in der Europa League, die er ziemlich verhauen hat, wo Valencia dann eigentlich, glaube ich, eine der wenigen Male wirklich gezeigt hat in dieser Saison, was sie können, ist für mich Neville eine ziemliche Enttäuschung, weil die Mannschaft unter dem vorigen Trainer Nuno Espirito Santo deutlich besser dastand. Inzwischen hat Neville, also nachdem er ja wochenlang auf den ersten Sieg gewartet hat, haben sie dann sich so ein bisschen gebessert, aber letzten Endes ist er für mich eine große Enttäuschung auf der Trainerposition.
Sonst noch was zu La Liga? Es freut mich, dass Elba auf Platz 8 steht.
Ja,
und das ist, also es sind jetzt 10 Punkte und das sind noch 9 Partien.
Da muss schon viel passieren.
Da muss viel passieren, ja.
Vor allem bei 9 Mannschaften, die dazwischen stehen.
Ja, das kann nicht mehr passieren.
Das kann eigentlich nicht mehr passieren, dass sie absteigen. Also sie waren vor 3-4 Wochen noch ein gutes Stück näher an Europa auch dran. Das wäre dann in Sphären gegangen, die, glaube ich, auch nicht gut für den Verein gewesen wären. Aber Eibar inzwischen sogar in irgendeiner Uni in Spanien, glaube ich, war es, in einer Privatuni ein Beispiel für gelungene Marktführung und oder Unternehmensführung oder so. Werden als Positivbeispiel dort groß gehandelt bzw. erklärt, wie das Modell Eibar funktioniert hat und es weiterhin funktioniert. Und es funktioniert eben nicht nur ökonomisch, sondern auch sportlich. Und das ist eigentlich bei dem kleinen Etat, den sie haben, bei dem kleinen Stadion, das sie haben, eine große Sensation. Und um das noch komplett zu machen, sollte dann auch einige andere Vereine in, wer steht da alles drunter? San Sebastian, Sevilla, Valencia, Barcelona.
Bitte Sevilla, wohlgemerkt.
Bitte genau, Sevilla, ja. Stutzig machen, wie man mit so viel weniger Geld dann doch so viel mehr in einer Saison, so viel ruhiger auch sein kann.
Und wen haben wir denn da noch? Auf 16, Rayo Vallecano. Weiterhin so wild, wie wir sie kennen. 39-61, das ist das Verhältnis. Also der geschätzte Herr Francisco Gemes Martin, Paco Gemes, weicht einfach nicht von seiner Linie ab, oder?
Ich hab ein tolles Spiel kommentiert. Es war, glaube ich, morgens, also mittags um 12. Ich sage ja gerne morgens um 12.
Studenten,
ja. Ja, ein tolles Spiel kommentiert an einem Sonntagmorgen um 12 oder Mittag um 12, je nachdem, für dich Mittag, für mich morgen. Und das war Rayo gegen Sevilla. Da lagen sie nach 25 Minuten mit 2-0 hinten. Rayo kam überhaupt nicht rein in die Partie. Sevilla spielte sie förmlich an die Wand und Sevilla hat bis zu dem Zeitpunkt und hat immer noch kein einziges Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen. Was eigentlich auch bemerkenswert ist, dass Sevilla Fünfter ist, ohne ein einziges Mal auswärts gewonnen zu haben. Und dann schoss Sevilla sogar noch gegen den Pfosten. Ich glaube, wer war es? Iborra war es. Und dann wechselt Paco Gemes ein, nimmt einen Rechtsverteidiger, glaube ich, runter und nimmt einen defensiven Mittelfeldspieler runter. In einer Phase, in der Sevilla Reihe komplett überläuft, bringt einen Stürmer und einen offensiven Mittelfeldspieler und endet am Ende mit 2-2 die Partie. Und Rayo hatte sogar noch Chancen aufs 3-2. Das war schon sehr stark. Vor allem, weil die beiden Manucho und Mbarba dann sofort auch das erste Tor fabriziert haben.
Gefällt mir irgendwie. Stark abstiegsgefährdet natürlich Rayo Vallecano. Punktgleich mit Getafe, die auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Aber
Getafe war auch eine Enttäuschung für mich, ja, muss ich sagen.
Ja, aber sind ja eigentlich auch die man hinten erwartet hätte, oder? Also gut, dass Levante jetzt ganz runterrutscht, weiß ich nicht, aber Gijón vorletzter als Aufsteiger, Getafe mit dabei, Granada, Vallecano, Rayo Vallecano, Las Palmas als Aufsteiger auf 15, hält sich eigentlich ganz gut, ja. Das sind so, ich hätte jetzt mal gesagt, nenne 5 Mannschaften, die da hinten drin hängen, dann hätte ich wahrscheinlich da 5 aus diesen 6 genommen. Deportivo La Coruña hält sich ein bisschen besser als erwartet vielleicht. Aber also keine so große Überraschung da hinten im Abstiegskampf, oder?
Nö, keine so große Überraschung. Also die da unten drin stehen, hatten als Saisonziel ganz klar den Klassenerhalt. Individuell gibt es sicherlich verschiedene Voraussetzungen. Getafe hat sicherlich mehr Budget als Sporting, die glaube ich sogar das mitgeringste oder geringste der Liga haben. Wegen finanzieller Auflagen durften sie keinen Spieler über dem Mindestlohn in Spanien verpflichten, also über dem fußballerischen La Liga-Mindestlohn, muss man sagen. 180.000 Euro sind das, glaube ich, pro Spieler. Und dafür bekommt man eben nur Spieler, die entweder schon lange im Verein sind und deshalb große Fans sind des Vereins gleich mit, oder eben Nachwuchsakteur oder Leihspieler wie Halilovic oder Mascarell. Da war es klar, dass die unten irgendwann über kurz oder lang drinstehen würden und die anderen sind auch klassische Vereine, die eher unten weiter drin stehen, als jetzt um Europa zu kämpfen.
Hombre, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Was heißt das Comeback der Sprachperle auf Spanisch?
La vuelta de la perla de
lingua.
De la lengua, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, haben Vorcheck-Hörer vielleicht schon wieder vergessen, dass es ja eigentlich hier die Sprachperle immer am Schluss gibt. Und Tom Ole Mink, ich weiß, du hast...
Bist du dann in anderen Vorchecks nicht ganz so drauf, oder?
Na, also wir haben ja am Montag immer Bundesliga und ja, wir haben da hinten raus immer unsere Kategorien, nämlich den Unsung Hero des Spieltags, den Zungenschnalzer des Spieltags und den Kopfschüttler des Spieltags. Ja. Und dann finde ich, wenn ich dann auch noch die Sprachbälle, dann ist es immer, also jeder hat da schon immer was, ja, holt sich was raus und dann die Sprachbälle noch dazu, habe ich dann irgendwann mal eingestellt, weil ich finde, es war ein bisschen zu viel. Und vor allem waren es meistens Zitate von Pal Dardai. Und Viktor Skripnik übrigens. Und Viktor Skripnik. Sollte dich vielleicht auch interessieren. Genau. Ja.
Der Dardai Lama.
Genau. Nee, und dann haben wir es in dem Fall ein bisschen eingeschränkt, beziehungsweise gecuttet. Aber natürlich, du hast ja noch, glaube ich, 20 im Rucksack,
ich,
oder?
Ich habe tatsächlich eine Liste, wo ich so 6, 7 noch drauf habe.
Ja, dann.
Einige besser, andere schlechter. Ich nehme einfach mal.
Nimm mal eine schlechtere.
Ich nehme die längste, die ich mir hier notiert habe.
Ja, okay, gut.
Einen alten Spruch, der früher auf die spanische Nationalmannschaft, bevor sie 2008 Europameister geworden ist, immer besungen wurde. Der lautet: Hemos jugado como nunca, pero hemos perdido como siempre. Heißt so viel, wir haben so gut wie nie zuvor gespielt, aber so wie immer verloren. Das war am Ende leider die Konklusion der spanischen Nationalmannschaft über Jahrzehnte. in denen sie teilweise wirklich guten Fußball gespielt haben, dann von irgendwelchen koreanischen Schiedsrichtern oder von gegen Südkorea oder so 2002 auf eher ganz komische Art und Weise mal zurückgepfiffen wurden in einem Turnier, in dem sie wohl gute Chancen gehabt hätten, deutlich weiterzukommen, sagen wir es mal so. Aber der Spruch leider inzwischen eine Rarität, für mich aber immer noch einer meiner Favoriten. Hemos jugado como nunca, pero hemos perdido como siempre.
Das ist praktisch das Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball nach und am Ende gewinnen die Deutschen von Gary Lineker, also das Äquivalent dazu.
So kann man es fast sehen, ja.
Obwohl jetzt, naja, zwischenzeitlich das dann ja nicht mehr gestimmt hat und für Spanien schon und jetzt hat sich ja dann vielleicht wieder ein bisschen gewandelt.
Genau.
Mal schauen, was bei der Europameisterschaft dann passieren wird. Tom Ole. Dankeschön.
Ich danke.
War wie immer spaßig. Ich wünsche dir viel Spaß. Was schaust du heute Abend? Schaust du dann Bayern oder schaust du Barca?
Ich werde es parallel schauen. Vielleicht schaue ich mir noch irgendwie Pferderennen nebenbei an oder so. ich muss mal sehen, was über meinen Fernseher reinkommt. Und dann nebenbei werde ich Sky auf jeden Fall noch auf haben und eventuell lasse ich einen Radio-Livestream noch nebenbei laufen. Bist du heute im Einsatz dabei zufällig?
Ja, wir machen ja den Live-Check.
Ach so, genau.
Hör mal zu.
Stimmt, ja.
Genau, mixlr.com/fetzi6. Genau, und das hat einen Audio-Stream. Den kannst du eigentlich, und auch nur davor und zwischendrin und danach. Also der muss noch zusätzlich dann.
Ja, das ist eine interessante Frage. Vielleicht höre ich mir den katalanischen Reporter an. Joaquim Maria Pujal, eine Institution, seit 76 jedes Barca-Spiel auf Katalanisch kommentiert.
Und vorher ich zusammen mit Konstantin und Max Jakob Ost und mit Christopher Ramm zu Bayern gegen Juve.
Ja? Ja, aber du nährst dich an. Ich glaube, er hat 7 Leute, die nur für ihn arbeiten. Und vor allem dafür da sind, über Statistiken zum Spiel ihm beizusteuern.
Was?
Und dann ordnet er es ein und sagt, nee, aber 77 war es anders.
Der hat 7 Leute neben dran sitzen beim Kommentieren.
Ich glaube. Also es gibt 3, die, glaube ich, wirklich nur dafür da sind, um ihm während des Spiels dann die Statistiken reinzubrüllen und dann ordnet er das ein. Also es ist schon witzig, wer so ein bisschen Katalanisch versteht und Catalunya Radio mit Joaquim Maria Pujal irgendwann mal hören will, das ist schon der Meister der katalanischen Radioübertragung.
Wenn ihm 7 Leute dann.
Ein großer Konkurrent von RAC-U, Joan Maria Pau, auch nicht schlecht, wie ich finde. Bisschen jünger oder deutlich jünger, anderer Stil, aber ich höre lieber Pujal.
Kann ich verstehen.
Ja.
Was hat er für eine Sprache? Eher so ein bisschen blumig oder eher straight oder einfach?
Pujal.
Ja.
Pujal ist schon eher straight, eine tolle Radiostimme im Übrigen. Klingt sofort, den könntest du nie im Fernsehen laufen lassen, weil er für mich sehr nach Radio klingt. Er hat die Tore von Thierry Henry früher immer bejubelt als Henry. So ging es.
Ja, also Rhythmus. Sehr straight. Okay.
Ja, er hat, genau, vor kurzem hat er mal angefangen zu singen während eines Tores. Das habe ich aber nicht ganz verstanden, muss ich sagen.
Also dann doch eher
blum. Bin ich auch erst 2 Tage später darauf aufmerksam geworden. weil ich das Spiel selbst kommentiert habe, höre ich ihm dann auch nicht zu, wenn ich selbst kommentiere.
Also ist dann doch bitte alles andere als straight, oder? So ein bisschen crazy einfach.
In dem Fall war es crazy.
Aber sonst ist er immer ganz klar und sachlich und auf den Punkt.
Genau.
Okay.
Und immer der Hinweis, dass die Sendung von La Caixa gesponsert wird. Ich glaube, der kommt alle 2 Minuten. Ja.
Aber er hat 7, die ihm zuarbeiten. Natürlich heute Abend Konstantin, Max, Christopher arbeiten ja nicht zu. Das sind ja die Stars eigentlich dann der Sendung. Die Experten schlechthin. Und ich bin ja nur der Stichwortgeber dann, so wie bei dir.
Das finde ich gut.
Ja.
Ich werde reinhören. mixlr.com/fetzi6.
Genau. Schön, dass du es nochmal gesagt hast. Alles klar, Tom Ole, danke und bis zum nächsten Mal. Und danke euch fürs Zuhören. Auch da sage ich bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.